Servus.
Servus.
Zu einer neuen Podcast-Folge, in der es dieses Mal um die Saladi Uyuni, sprich um die größte Salzwüste der Welt geht. Bolivien war ja das zweite Land auf unserer Weltreise und wir wollten dort unbedingt hin, nicht unbedingt um Bolivien zu sehen, sondern vor allem eben um die Saladi Uyuni, also die Salzwüste zu sehen. Ich war nämlich schon mal vor 7 Jahren in Bolivien und auch in der Salzwüste, habe da auch eine richtig coole Tour gemacht und es war mit Abstand das Coolste, was ich jemals auf Reisen erlebt habe. Und ich habe zu Tom gesagt, erstens muss er das sehen und es war so cool, dass ich es tatsächlich auch nochmal machen
Ja,
würde.
vor allem muss man dazu sagen, wer jetzt so eine 3- bis 4-tägige Tour dort macht, der sieht ja nicht nur die Salzwüste oder die Salzpfanne, sondern auch das Altiplano, also die Hochebene von Bolivien. Und Spoiler vorweg, ja, die ist auch richtig geil. Bevor wir aber jetzt mit der Podcast-Folge starten, noch ein wichtiger Hinweis an der Stelle. Wenn euch die Folge gefällt, dann vergesst, oder unser Podcast allgemein, dann vergesst auf keinen Fall, uns auf Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Da müsst ihr einfach nur auf unseren Kanal gehen und dann findet ihr relativ weit oben links so ein Bewertungssymbol oder so ein Sternsymbol. Da klickt ihr einfach drauf und gebt uns gerne 5 Sterne. Auf iTunes könnt ihr uns ebenfalls bewerten, da müsst ihr ein bisschen weiter nach unten scrollen und auch da findet ihr dann die bekannten Sterne, auch da dürft ihr uns natürlich gerne 5 Sterne geben.
Also grundsätzlich fährt man bei dieser Saladi Uyuni Tour 4 Tage lang mit dem Jeep über Offroad-Straßen.
3 bis 4.
3, 4 oder auch 5 Tage eben durch die Salzwüste und auch durch das Altiplano. Man ist da wirklich fernab von jeglicher Zivilisation und man taucht da ein in so unberührte, faszinierende Landschaft. Man sieht Lagunen, Vulkane, Geysire, heiße Quellen, Flamingos, wilde Alpakas. Also es ist echt ein richtig cooles, krasses Abenteuer.
Tour der Superlative und so viel auch schon mal vorweg. So viel hat das Ganze gar nicht gekostet. Also wir haben eine 4-tägige Tour gemacht. Ich sage mal so, der Standard ist eher 3-tägig. Und für die 4-tägige Tour haben wir 240 Euro bezahlt und hatten da aber sogar schon ein privates Zimmer mit privatem Bad dabei. Es geht sogar noch günstiger. Die günstigste Variante wäre da 170 Euro gewesen.
Ja, also das ist halt, sind bolivianische Preise. Das ist echt cool. Man fährt von La Paz, also es ist eine richtig große Stadt in Bolivien, mit dem Nachtbus am besten nach Uyuni. Uyuni ist nämlich der Ausgangspunkt schlechthin für diese Touren. Und am besten bucht man sie schon vorab. Man kann sie theoretisch auch dann dort noch buchen. Vielleicht bekommt man auch irgendwie einen Last-Minute-Preis. Aber um ehrlich zu sein, sind die eh schon so günstig. Also es lohnt sich eigentlich nicht. Und so kann man nämlich direkt, wenn man ankommt, mit dem Nachtbus starten. Hier vielleicht gleich ein erster richtig guter Tipp bezüglich dem Nachtbus. Es gibt nicht viele Anbieter. Ich glaube nur so 3, 4 Anbieter. Und wir haben im Vorfeld ein bisschen gegoogelt. Und dort, oh Gott, das war echt krass. Die Bewertungen waren so schlecht.
Ja, eigentlich gibt es nur einen guten, der ist auch am teuersten, der heißt Toto Turismo, der hat sich ja auch nur auf Touris spezialisiert, da gibt es sogar ein kleines Abendessen und, naja, Frühstück kann man das eigentlich nicht wirklich nennen, aber das ist so der sicherste Busanbieter, da ist das Gepäck sicher während der Nacht und so,
ja,
und
allen,
auch, es gibt so 160 Grad Sitze.
Bei allen anderen Busanbietern hat es nämlich immer geheißen, ja, die halten irgendwo nachts plötzlich und irgendwelche fremden Menschen haben unten dann das Gepäck durchwühlt, teilweise wurde ihnen sogar was aus dem Handgepäck geklaut, während sie geschlafen haben. Also das waren wirklich viele schlechte Bewertungen, sodass wir dann gesagt haben, oh Gott, das ist uns mit dem ganzen Technikzeug echt zu risky und statt 17 Euro zahlen wir da gerne 37 Euro für eine Nachtbusfahrt, was ja auch immer noch voll okay ist, dafür, dass man sich ja eine Nacht im Hotel spart und auch echt lange Bus fährt.
Genau, und der zweite Tipp ist gleich mal, beim Tourenanbieter achtet da auch wirklich sehr darauf, welche Bewertungen hat der, denn es kommt leider oder vor allem früher, vielleicht jetzt nicht mehr ganz so oft, aber wahrscheinlich kommt es wahrscheinlich immer noch vor, dass die Fahrer entweder oftmals übermüdet sind oder alkoholisiert oder auch die Autos nicht richtig gewartet wurden und so. Also sucht euch da einen guten Anbieter raus. Wir haben das Ganze mit Andes Salt Expedition gemacht und der hatte wirklich sehr gute Bewertungen auf TripAdvisor und wir waren eigentlich auch wirklich sehr zufrieden.
Ja, die Website ist zwar eine Katastrophe und auch die
Die Website ist noch ganz okay, aber die Kommunikation war wirklich eine Katastrophe. Aber im Endeffekt hat eigentlich dann alles super funktioniert. Wir hatten 4 grandiose Tage.
Genau.
Und die Unterkünfte waren auch gut.
Mega gut. Also im Vergleich zu dem, was ich vor 7 Jahren erlebt habe in der Salzwüste, war das Luxus pur. Deshalb wollte ich auch unbedingt nicht nur die Low-Budget-Variante buchen, sondern habe zu Tom gesagt, hey, lass bitte ein privates Zimmer mit privatem Bad buchen, in der Hoffnung, dass die Unterkünfte dann ein bisschen besser sind. Denn
Gibt.
damals habe ich halt echt in so eine krasse Baracke geschlafen. Also es sind dann meistens halt so Art Hostels, aber das Klo hat überhaupt nicht funktioniert, die Klospülungen auch nicht, die Türen waren teilweise eingetreten in den Klos, es war arschkalt, es hat auch nicht viel Licht und Strom gegeben, das war dann irgendwann weg und ja, auch das Essen war immer ultra wenig. Also ich weiß noch, dass wir echt gehungert haben, die 3 Tage lang, weil es halt immer nur so ein paar Spaghetti mit bisschen Soße gab und man ist halt einfach angewiesen auf das Essen. Und
Ja,
ja.
diesmal war es ganz anders. Also wir haben echt immer
Ja.
richtig viel Essen bekommen. Die Autos waren super und die Unterkünfte, wie gesagt, auch. Die versprechen eigentlich immer, dass es so richtige Salzhotels sind. Meistens sind es eher so Hotels, die quasi so Salzapplikationen haben. Also da ist dann mal der Tisch aus Salz oder das Bett, das Fundament ist aus Salz und so. Aber jetzt nicht zu 100% aus Salz. Und hier vielleicht auch nochmal gleich ein Spartipp. Und zwar, es gibt eigentlich bei jedem Anbieter immer so spanisch sprechende Touren und englisch sprechende Touren, also mit English Speaking Guide. Und wir haben da einfach gepokert und haben uns für 42 € eben nur das private Zimmer genommen, aber eben mit spanisch sprechenden Guide. Aber da so viele Leute eben einen englisch sprechenden Guide nehmen, hatten wir dann tatsächlich doch jeden Tag einen englisch sprechenden Guide. Also und haben uns dann 70 € pro Person gespart.
Ja. Und bei unserem Tourenanbieter war es so, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel eine viertägige Tour macht, macht man 2 Tagesausflüge in die Salzwüste und man schläft dann in Uyuni und dann fährt man erst 2 Tage lang durch das Altiplano. Bei anderen Touren ist es anders, die sind quasi die ganze Zeit unterwegs und kommen erst am Ende wieder zurück nach Uyuni, aber dadurch, dass wir nur Tagesausflüge gemacht haben, war unser Hotel eben in Uyuni und dadurch auch deutlich besser. Und wir wurden mit verschiedenen Touren gemixt. Also wir hatten zum Beispiel bei den 2 Tagesausflügen auch welche dabei, die nur einen Tagesausflug gebucht haben und keine längere Tour hatten oder eine 2-tägige Tour hatten, nur in die Salzwüste. Es ist ganz unterschiedlich. Wir hatten auch jeden Tag unterschiedliche Mitfahrer, unterschiedliche Guides und unterschiedliche Jeeps.
Genau, also
Zumindest die
ja.
ersten 2 Tage.
Das ist vielleicht so ein kleiner Nachteil bei dem Anbieter gewesen, aber ein großer Vorteil, und das haben wir dann später eben erst erfahren, weil uns das der Guide dann irgendwann mal gesagt hat durch Zufall, ist eben, dass erstens die Unterkünfte besser sind, auf der anderen Seite, also die anderen Anbieter fahren quasi einmal durch die Salzwüste und bleiben dann auf der anderen Seite der Salzwüste, da sind die Unterkünfte schlechter. Und der zweite Nachteil bei diesen Touren ist, es regnet ja auch mal auf der Salzwüste und dann ist so eine feine Schicht drauf und dann gibt es so eine übel krasse Spiegelung. Und die Spiegelung gibt es eben, wenn es nicht mehr regnet, also regnen tut es glaube ich im Januar, im Februar, dann nur noch an wenigen Stellen. Und zum Beispiel, wir waren ja jetzt im November und da gibt es nur noch am Anfang der Salzwüste und unser Anbieter ist eben dann am Abend zum Sonnenuntergang zu diesem Spiegelteil gefahren, währenddessen alle anderen ja auf der anderen Seite waren, von der Salzwüste. Und wer quasi den Spiegelteil sehen möchte und nicht während der Regenzeit dort ist, der muss ja mehr oder weniger einer der wenigen Anbieter nehmen, die dann eben nochmal zurückfahren.
Ja, und ich muss so schon sagen, diese Spiegelung war echt eins meiner Highlights. Also da hat die Speicherkarte von der Kamera echt geglüht. Das sah so geil aus. Also man, die Wolken, die dann rosa angeleuchtet werden vom Sonnenuntergang, spiegeln sich darin. Man selber spiegelt sich darin. Es ist so heftig und es ist halt einfach so eine unglaubliche Weite. Also so weit das Auge blickt, ist dort eben die Salzwüste oder die Spiegelung und man weiß dann teilweise gar nicht mehr, wo halt eigentlich da Horizont auf oder wo fängt der Horizont an? Das ist echt
Ja,
cool.
vor allem fand ich es halt lustig, weil uns hat man im Vorfeld auch gesagt, die Spiegelung gibt es eben nur kurz nach der Regenzeit, also nach der Regenzeit, ich nenne es jetzt einfach mal Regenzeit, oder eben während der Regenzeit, aber tatsächlich sind sie das ganze Jahr da, nur super viele Anbieter fahren da eben nicht mehr dann hin abends.
In der Salzwüste wird tatsächlich auch immer noch Salz abgebaut. Allerdings ist es gar nicht so wertvoll. Es ist ziemlich billig, denn es enthält kein Jod. Und damit man es als Speisesalz verwenden kann, beziehungsweise damit es halt besser wird, muss man zusätzlich noch Jod mit dazugeben.
Genau.
Was aber noch abgebaut wird in der Salzwüste ist bei, und was ziemlich wertvoll
Ja,
ist,
wobei das klappt noch nicht so richtig, aber ja.
ist Lithium. Also Lithium ist ja unglaublich wichtig in der heutigen Zeit und
Wegen den
tatsächlich
Batterien, ja.
gibt es dort ziemlich viele Rohstoffe. Also Lithium ist eins davon, aber
Ja,
es
also die Saladio Uni ist der größte Lithiumspeicher der Welt. Deutlich größer als Chile zum Beispiel, wo ja im Moment so mehr oder weniger fast das meiste Lithium abgebaut wird. Das Problem ist aber, dass es in Chile nie regnet und dadurch kann man das sehr leicht abbauen. Und eben in der Saladio Uni regnet es ja schon 2 Monate lang und das macht noch irgendwie Probleme, hat unser Guide gemeint. Beziehungsweise habe ich dann auch später nochmal nachgelesen. Also tatsächlich wird in der Saladio Uni noch nicht so wirklich Lithium abgebaut. Das klappt nicht wirklich gut. Aber da wäre eben der größte Lithiumspeicher der Welt und da ist natürlich jetzt der Run eröffnet, ja, wo man jetzt die E-Mobilität und so hat, wo man ja überall Lithium braucht.
was etwas schade ist, was unser Guide uns auch erzählt hat, dass das leider alles ausländische Firmen sind, die dort zum Beispiel auch das Lithium abbauen oder auch die ganzen anderen Minen. Also das Exportgeschäft, das größte Exportgeschäft in Bolivien sind an sich die Rohstoffe oder die Mineralien und das sind leider immer ausländische Firmen. Also zum Beispiel die Japaner waren dort oder was
Ja, auch
noch?
irgendwelche Kanadier oder so.
Ja.
Deutsche Firmen sind es teilweise erst. Ja, ihr meint ja aber auch, fairerweise muss ich dazu sagen, unser Guide meint ja auch, wenn es ein Bolivianer macht, dann klappt es einfach nicht.
Ja, aber ich finde es immer so schade, denn obwohl das Land so unglaublich reich an Rohstoffen wäre,
Das stimmt schon, ja.
ist es halt trotzdem so arm. Erstens, weil die Politiker halt so unglaublich korrupt sind, da haben wir auch schon in der Folge zu La Paz drüber gesprochen, aber halt auch, weil ja leider die Leute wahrscheinlich zu wenig gebildet sind, damit sie einfach selber gute Geschäftsmänner sein könnten.
Ja, also tatsächlich setzen sie da auch so ganz viel Hoffnung jetzt in das Lithiumgeschäft, dass das so einen neuen Reichtum bringt. Aber ja, irgendwie sagen sie ja auch schon, wahrscheinlich wird es wieder genauso laufen wie bei allen
Ja,
Mineralien. Aber
reich
jetzt müsste
werden
es.
halt dann nur die paar oberen Prozent.
Ja. Aber kommen wir jetzt mal wieder zurück zur Salzwüste. Also über die Salzwüste an sich haben wir ja jetzt schon einiges geredet. Die ist wirklich super cool. Man kann da auch so lustige Bilder machen, weil man eben kein, also das Auge oder auch, ja, durch das Salz und dann den fehlenden Horizont kann das Auge quasi nicht einschätzen, wie weit es etwas entfernt. Und dann kann man eben auch so, ja, dass die eine Person riesig ist und die andere super klein und so. Da haben wir echt ein paar coole
Viele Einheimische
Bilder
haben da auch ein
gemacht.
Geschäftsmodell daraus gemacht und man findet immer wieder so Spots, wo die schon warten mit Dinosaurier, mit Flaschen und zig weiteren Utensilien, um dann von einem für ein paar Euro so Fotos zu machen. Also die haben das auch echt drauf, die nehmen sich das Handy, zack, zack, wissen ganz genau, wie man sich hinstellen muss und dann kann man echt ein
Klar.
paar lustige Fotos und
Wir
Videos
machen ja einen
machen.
ganzen Tag auch nichts anderes. Ja, aber der Tag oder die 2 Tage da sind wirklich sehr cool, einfach wenn man auch da so mit dem Jeep dann eben über die Salzwüste heizt und nur weißes Salz
Ja.
sieht und so. Man isst dann sogar auch mitten in der Wüste. Wir haben einen Tag einfach mal den Tisch, also den hatten wir dabei, den haben wir einfach zusammengebaut, ein paar Hocker hin und dann mitten in der Salzwüste mit niemanden anderen gegessen. Ist auch richtig cool.
Und wenn ein bisschen Salz fehlt, dann kann man einfach ein bisschen nachsalzen. Man muss sich nur bücken. Ja, ein Highlight in der Salzwüste war auch noch der Vulkan. Wie hieß der nochmal?
Oh, Tunupa. Tunupa.
Genau,
Ja,
irgendwie so.
der war wirklich crazy. Das ist nämlich, wie Nina schon sagt, ein ehemaliger Vulkan oder vielleicht sogar noch aktiver Vulkan. Auf alle Fälle hat er einen richtig crazy Krater, das so, wo so richtig krasse, ja, so wie so
Schroffe
Dolomiten.
Felsen nach
Ja,
oben
genau, schroffe
ragen.
Felsen wie in den Dolomiten. Und gleichzeitig links daneben ist noch so ein Rainbow Mountain, weil da eben so viele Mineralien drinnen sind. Und den könnte man auch bewandern. Ich denke mal, das nächste Mal würde ich eher eine 3-Tages-Saladio-Uni-Tour machen. Aber den vierten Tag dann dort hochwandern. Das ist so eine Tagestour. Und weil ich stelle mir das ultra geil vor. Also das ist vielleicht so
Ja.
der schönste Berg, den ich je gesehen habe.
Wir sind leider nur bis zu so einem Aussichtspunkt gewandert. Wir konnten ihn zwar auch richtig gut sehen und hatten bei dem Aussichtspunkt gleichzeitig auch eine coole Aussicht über die Salzwüste, damit man einfach mal die Größe richtig sieht. Das ist vielleicht auch noch ein Tipp für alle, die eben nicht nur die klassische 3-Tages-Tour machen wollen, sondern noch länger Zeit haben, macht eben diese Wanderung zum Vulkan. Neben der Salzwüste kann man ja auch noch das Altiplano, also die Hochebene, erkunden. Und die heißt nicht umsonst so, die liegt nämlich auch ziemlich hoch. Also allein die Salzwüste liegt ja schon auf 3600
Irgendwie
oder
sowas, ja.
3800 Meter. Und die Hochebene liegt dann quasi noch höher. Also man fährt da dann 2 Tage lang mit dem Jeep quer durch die Prärie
Bis zu 5000 Meter
auf bis zu
hoch.
5000 Meter. Über so Offroad-Straßen und man kommt dann eben vorbei an ganz abgeschiedenen Lagunen. Die eine, die nennt sich Laguna Colorado, das ist so eine ganz rote Lagune, die aufgrund der Algen eben so rot schimmert. Da gibt es aber auch noch eine grüne und eine blaue Lagune. Teilweise sind auch Flamingos in den Lagunen. Dahinter
Nicht
ragen
nur ein
die,
paar Flamingos, ich habe noch nie so viele
ja,
Flamingos
das
gesehen,
stimmt,
ja.
dahinter ragen die Vulkane in die Höhe. Also die Landschaft ist wirklich verrückt. Teilweise werden eben oder wurden auch so richtig große Gesteine, Brocken von den Vulkanen in die Hochebene geschleudert und deshalb sieht es manchmal auch aus wie so eine Mondlandschaft, wo dann einfach so riesige Fels- und Gesteinsblöcke mitten auf der geraden Wüste liegen. Also das ist auch alles so Wüstenlandschaft, dadurch, dass es dort kaum regnet. Es ist wirklich, man muss es mal mit eigenen Augen gesehen haben. Ihr könnt euch auch gerne mal Bilder anschauen auf unserem Blog oder auch auf YouTube. Die Aufnahmen sind einfach so heftig geil. Und
Oder auf
ich
Instagram
finde,
könnt ihr auch vorbeischauen.
es kommt halt auch so ein Abenteuerfeeling auf, dadurch, dass man eben nur mit dem Jeep stundenlang durch die Landschaft fährt, über so Offroad-Straßen und dann kann man mal die Fensterscheibe runterkurbeln. Es läuft coole Musik, das ist echt so Abenteuerflair. Wenn man zum Beispiel mal tanken muss, dann hält man einfach an und es wird dann so ein Schlauch von dem Tank oben auf dem Dach runtergelegt in die Tanköffnung und es wird halt einfach mal so nachgetankt, denn eine Tankstelle gibt es dort natürlich nicht. Es gibt zwar ein paar, ja, so Unterstellhäuser bei den Lagunen, wo es dann zum Beispiel auch Toiletten gibt, für die man allerdings bezahlen muss. Also weil uns haben witzigerweise einige Follower gefragt, hey, wie geht ihr denn oder wo geht ihr denn eigentlich aufs Klo während der Tour? Naja, entweder dort bei den Lagunen, bei den Stopps oder halt einfach in der Prärie.
Ja, und da nehmt ihr euch aber einiges an Geld mit, wenn ihr da auf den Toiletten gehen wolltet. Die haben nämlich irgendwie 1 Euro, also umgerechnet 1,25 Euro gekostet. Es
Pro
war Wucher,
Toilettengang.
genau.
Aber mein Gott, so ist es halt. Dafür ist die
Teurer als
Tour
Sunnyfair.
an sich günstig. Und man schläft dann auch direkt neben der Roten Lagune in so einer ganz, ja, eine Ortschaft ist es nicht mal. Es sind eigentlich nur so 2, 3 Salzhotels mitten in der, im Nichts. Und die wurden eigentlich nur für die Touristen gebaut. Also es ist wie gesagt keine Ortschaft, sondern dort werden eben die Touristen untergebracht, die diese La Uyuni Tour gebucht haben. Mittlerweile haben die auch echt ausgebaut. Also bei uns war das vor 7 Jahren damals echt noch, ja, eine richtige Absteige. Mittlerweile gibt es dort aber auch private Zimmer mit privatem Badezimmer. Strom gibt es allerdings auch nur von, ich glaube, 7 bis 9 Uhr abends kann man auch mal die Kamera dann laden. Das war's aber. Und auch heißes Wasser gibt es nur in der Zeit. Also es ist jetzt alles kein Luxus, aber es ist halt dafür, dass es einfach mitten im Nichts ist, dann doch nicht schlecht.
Ja, es war eigentlich echt okay für eine Nacht. Das Highlight dort ist aber dann, wenn die Sonne untergeht. Denn man befindet sich ja extrem hoch, ich glaube auf locker 4000 Meter. Und da es da nie regnet und Wüste ist, hat man eine super klare Sicht und natürlich auch keine Gebäude, hat man eine super klare Sicht auf die Sterne. Also da gibt es halt überhaupt keine Lichtverschmutzung oder sonst irgendwas. Und deswegen sind wir dann nach dem Abendessen nochmal rausgefahren. Es war zwar echt richtig kalt, aber unser Guide konnte so richtig coole ja, Sternenfotos machen, also Langzeitbelichtungen. Und dann wird ein paar coole Fotos gemacht und einfach nur den perfekten Sternenhimmel genossen werden. Ich hatte noch nie so einen coolen Blick auf die ja, Milchstraße,
Ja,
Milky Way, ja.
das war richtig cool. Also zusammengefasst ist es einfach wirklich eine richtig coole Tour. Landschaftlich ist es wirklich mindblowing. Ein krasses Highlight kommt dann noch am letzten Tag, am vierten Tag. Da steht man nämlich relativ früh morgens auf, um den Sonnenaufgang bei den Geysiren zu sehen.
Stimmt ja.
Und die Dampf, also die Geysire entstehen dadurch, dass 1 Kilometer unter der Erde das Magma auf Wasser trifft und dadurch wird heißer Wasserdampf nach oben geblasen, der durch Löcher rausströmt. Und die Landschaft sieht halt wirklich aus wie so eine, ja, Mondlandschaft, weil
Ist
überall
total
raucht's
crazy, ja.
und dampft's und die Sonne geht halt auch auf in
Teilweise sind es dann so
der
Pools, so, da wo ein bisschen so Schlamm, Wasser, Zeugs drin ist, das aber eine ganz komische Farbe hat, also wahrscheinlich giftig wie Sau. Aber das sieht so crazy aus.
Reinfallen sollte man nicht. Also man muss schon echt aufpassen, dass man nicht zu nah hingeht, denn es gibt dort auch keine Absperrungen oder so. Und unser Guide meinte auch, das sind auch schon Touris zu nah hingegangen, sind dann reingefallen und tatsächlich auch gestorben. Denn der Wasserdampf oder auch der Schlamm ist 500 Grad heiß. Also da ist es dann schnell vorbei. Aber ja, ach, wir sind da auch mit der Drohne geflogen. Die Aufnahmen auch dort sind wieder so krass. Und dann fährt man weiter zu heißen Quellen. Und es ist wie so ein natürlicher Pool, der eben auch durch den Wasserdampf von unten gewärmt wird. Und man chillt da so in diesen heißen Quellen. Und gleichzeitig hat man den Blick auf so Lagunen, wo auch wieder Flamingos chillen. Die Erde dampft eben von diesem Wasser und auch von den Vulkandämpfen. Es ist wirklich
Ja, man hat auch
krass.
eben die Sicht auf den Vulkan. Also zusammengefasst muss man wirklich sagen, Peru war auch mega geil, aber diese 4 Tage oder man kann es ja auch auf 3 Tage machen, das sind wirklich, das sind so viele Highlights nacheinander, die ich zumindest jetzt auch in meinem Leben vorher noch nie gesehen habe. Also so viele Flamingos, eine rote Lagune, also rotes Wasser, so Geysire, ja, die Salzwüste an sich, einfach allgemein die Landschaft, das ist so krank einfach. Also ich weiß nicht, ob ich nochmal irgendwo so geballt so viele Highlights sehen werde.
Man kann dann am vierten Tag übrigens oder halt am letzten Tag kann man sich entscheiden, ob er entweder den Grenzübergang zu Chile macht, nach den heißen Quellen und dann weiterfährt nach San Pedro de Atacama oder ob man wieder zurückfährt nach Uyuni. Auch da fährt man dann nochmal 8 Stunden einfach quer durch die Prärie zurück und dort endet dann die Tour. Dann kann man zum Beispiel wieder mit dem Nachtbus zurückfahren nach La Paz und von dort aus weiterfliegen oder man macht es eben so wie wir und überquert dann eben die Grenze nach Chile und kann dann zum Beispiel ab Calama, so heißt der nächste Flughafen, auch wieder weiterreisen. Grundsätzlich ist natürlich dieser Salar de Uyuni relativ abgeschieden, also man kann es jetzt nicht so easy vielleicht mit dem Bolivien, ja klar, also man kann natürlich eine Bolivien-Rundreise machen oder man verbindet es zum Beispiel mit einer Peru-Rundreise. Also wenn ihr, wie gesagt, mal gerne ein außergewöhnliches Reiseziel sucht oder eine außergewöhnliche Landschaft, dann seid ihr in der Salar de Uyuni genau richtig. Wenn ihr, wie gesagt, mehr dazu erfahren wollt, schaut auch gerne mal bei unserem Blog oder auf YouTube vorbei. Dort fassen wir euch das Ganze nochmal ein bisschen strukturierter zusammen. Ich hoffe, ihr konntet uns trotzdem folgen bei dieser Folge. Wenn euch dieser Einblick oder auch dieses Reiseziel gefallen hat, dann lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da und abonniert auch gerne unseren Podcast. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns jederzeit auch gerne bei Instagram. Dort findet ihr uns auch unter Travel Optimizer. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Auch ein richtig außergewöhnliches Reiseziel. So viel will ich schon mal verraten. Aber es wird deutlich wärmer und es kommen
Es wird
deutlich mehr Tiere ins
ja,
Spiel.
deutlich mehr Tiere.
Also
Also,
macht's gut und bis zum nächsten Mal.
ciao.
Tschüss.